Geschwister, wir wollen heute Morgen hören auf Psalm 91. Psalm 91. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er rette dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken, und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Deine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du dich nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor dem Pfeil, der des Tages fliegt, vor der Pest, die im Finsteren schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Wenn auch 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, du wirst es mit eigenen Augen sehen und schauen, wie den Frevlern vergolten wird. Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten. Er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil. Ja, liebe Geschwister, was für ein gewaltiges Bibelwort haben wir da heute Morgen vorliegen. So gewaltig, dass es nichts und niemand erschüttern kann. So gewaltig, dass man ohne Sorgen und Ängste in den Tag schreiten kann und all die Schlangen und Drachen in den Staub tritt, die Pfeile an einem vorbeifliegen werden, die Seuchen dieser Welt einen nicht befallen und die Toten links und rechts von uns werden in Haufen liegen, du und ich aber. Wir werden ohne Zögern und Zagen durch sie hindurchschreiten. Wie das Meer sie einst vor den Israeliten teilte, so wird auch der lauernde Tod geteilt werden. Wir Kinder Gottes, wir schreiten mitten hindurch. So steht es geschrieben, so haben wir es gelesen. Und so wollen wir es im Glauben annehmen. Aber ist das wirklich so, liebe Geschwister? Gelten die ersten beiden Verse unseres Bibeltextes auch für dich und mich, wo es da heißt: Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Wir wollen dieser Frage heute Morgen einmal nachgehen, wohl wissend, dass dieser Text eine große, große Herausforderung darstellt, auch und vielleicht gerade auch für einen Christenmenschen. Der Tod, die Not, die Angst und das Verderben, die sind Weggefährten eines jeden Menschen, der hier auf dieser Erde, unabhängig davon, ob dieser Mensch an Gott glaubt oder nicht, für ihn da sind, ihn umgeben. Das heißt, niemand kann und wird auf dieser Erde wandeln, ohne dass er zumindest mit einem dieser Gefährten in Kontakt kommen wird, und zwar dem Tod. Und sei es auch nur, das nur in Anführungszeichen gesetzt, sein eigener Tod, der früher oder später auf jeden von uns warten wird. Und wie wir uns dann in einer solchen Situation verhalten, das, liebe Geschwister, weiß nur Gott, der Vater im Himmel. Und auch wenn wir vielleicht heute Morgen siegessicher davon ausgehen, dass wir als Gläubige ruhig und getrost auf diesen Tod zuschreiten werden, so denke ich, dass wir uns immer eins bewusst machen sollten, dass es nicht unsere Stärke und unsere Kraft ist, sondern dass es Gottes Gnade ist, die er uns zuteil werden lässt und die uns in den Stunden der Not und der Anfechtung Ruhe, Kraft und Zuversicht schenkt. Denn auch unser Glaube, für wie stark wir ihn auch halten mögen, ist im Endeffekt nicht von uns abhängig, sondern ganz allein von Gott und seiner Gnade. Ich musste in der Vorbereitung auf die, oder ja, am Schreiben der Predigt, musste ich an die Worte unseres Herrn Jesus Christus denken, der zu Simon Petrus sprach: Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen, ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dann umkehrst, so stärke deine Brüder. Und so wollen wir heute Morgen auch bei allen Überlegungen immer wieder darauf verweisen, dass wir unsere Zuversicht nicht auf unsere Stärke, unsere Kraft, unseren Glauben aufbauen wollen, sondern dass unser Fundament einzig und allein Gott der Herr ist und sein Sohn Jesus Christus, den der Vater für uns Sünder hat ans Kreuz von Golgatha schlagen lassen. Und die Worte unseres Herrn aus Matthäus 26, die sollen für unsere weiteren Überlegungen heute Morgen Richtschnur sein. Es sind die Worte, die er im Garten Gethsemane zu seinen Jüngern und auch im Gebet dann mit seinem Vater kurz vor seiner Verhaftung gesprochen hat. Da heißt es in Vers 38, 39, da sprach Jesus zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier und wachet mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Geschehe, könnte man da ergänzen. Diese Szene, die wir alle kennen, ist für mich eine immer wieder bewegende Szene. Wir haben hier vor unserem geistigen Auge unseren Herrn Jesus Christus, der wie alle anderen Menschen auch, das heißt wie du, wie ich, Angst hatte vor dem, was da auf ihn zukam. Bis an den Tod war seine Seele betrübt. Kennst du das auch? Kenne ich das? Warst auch du schon einmal bis an den Tod betrübt? Vielleicht war oder vielleicht ist es eine Krankheit, die deinen Tod wahrscheinlich machen, da es menschlich gesehen keine Hoffnung mehr gibt. Oder hast du einen geliebten Menschen verloren, dessen Verlust du einfach nicht verkraften kannst? Oder siehst du furchtbare Ereignisse auf dich zukommen und du hoffst und du betest, dass sie an dir vorüberziehen mögen? Nun, so darfst du wissen, dass du nicht alleine bist. Auch unser Herr Jesus kannte diese Not, diese Angst und diese Sorgen und er ging in all diesen Dingen dir und auch mir voraus. Eines aber, und das ist das Ehrliche an unserer Bibel. Menschen versuchen ja immer in das Licht zu führen. Die Bibel tut das nicht. Eines geht nämlich aus all diesen Überlegungen und auch aus den Worten von Psalm 91 deutlich hervor. Wir Menschen sind auf dieser gefallenen Erde jeden Tag und überall von Tod, von Leid und von Verderben umgeben. Und die Bibel spricht niemals davon, dass dies, unsere Erde, ein Paradies sei. Und so lesen wir in Psalm 91, Vers 3, denn er rettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor dem Pfeil, der des Tages fliegt, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Wenn auch 1.000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, liebe Gemeinde, die Bibel, sie spricht hier von Jägern, von der Pest, dem Grauen, dem Pfeil, der Seuche, dem Verderben und den Männern, die wohl im Kriege fallen. Und diese Worte, sie beschreiben überdeutlich die Welt, in der wir uns tagtäglich bewegen. Das heißt, diese Verse, sie geben wieder, was wir tagtäglich in den Nachrichten vernehmen und was vielen von uns den Schlaf raubt. Die Kriege in der Ukraine und jetzt zwischen Israel und dem Iran. Gerade heute Nacht haben die Amerikaner ihren großen Schlag durchgeführt gegen das iranische Atomprogramm. Und die Frage ist, wie jetzt der Iran reagieren wird. Oder auch die Terroranschläge oder die Corona-Pandemie, die wir alle noch in Erinnerung haben, oder was auch immer von uns, was auch jedem von uns dazu noch einfallen möge. All das ist real. All das passiert jeden Tag und all das führt dazu, dass Hunderttausende von Menschen sterben. Und nun, liebe Gemeinde, welche Frage drängt sich an dieser Stelle geradezu auf? Was ist denn nun mit Psalm 91? Und wie ernst nehmen wir diese Worte? Was ist mit Psalm 91 und der Frage, ob all jene, die da sterben, überhaupt echte Christen, echte Gläubige waren? Oder vielleicht mal andersrum formuliert. Sterben nur die Ungläubigen, die Nichtchristen in all den Kriegen, Seuchen oder Hungersnöte? Oder können auch echte Gläubige fallen im Krieg? Können auch Gläubige an Krankheiten sterben? Können auch Gläubige vom Pfeil getroffen werden? Wenn wir jetzt intellektuell an die Sache rangehen, dann haben wir vielleicht ganz schnell eine Antwort bei der Hand. Aber vielleicht sollten wir an der Stelle doch einmal innehalten. Pastor Wilhelm Busch, der, denke ich, allen von uns ein Begriff ist, er war selbst Soldat. Wenn mir die Bemerkung erlaubt sein darf, viele reden heute über den Krieg, die vom Krieg, denke ich, absolut keine Ahnung haben, die überhaupt nicht wissen, was Krieg bedeutet. Pastor Busch war Soldat im Ersten Weltkrieg. Und über ihn heißt es, Busch gehörte zu der Generation von Theologen, deren Leben und Denken durch die Erfahrungen des Ersten Weltkrieges geprägt wurden. Busch meldete sich zunächst gegen den Willen der Eltern zum Militärdienst, wurde im Mai 1915 eingezogen. Von 1915 bis 18 war er im Kriegseinsatz, unter anderem vor Verdun, eine der schlimmsten Schlachten im Ersten Weltkrieg. Im Jahr 1918 erlebte Busch eine Bekehrung, von der er selbst später berichtete. Als ich mich bekehrte, gehörte das zu den schönsten Erfahrungen meines neuen Christenstandes, dass mein verworrenes Leben nun eine Achse bekommen hatte, um die sich alles drehte, das Kreuz. Er hat an einer anderen Stelle auch, ich glaube, ich habe das in einer meiner Predigten schon mal erwähnt, auch beschrieben, dass er war junger Offizier und ja, wenn man da als junger Offizier so Leute unter sich hat, dann ist man vielleicht auch stolz und denkt, dass man alles so im Leben hinkriegt. Und er hat seine Bekehrung oder dass er dann auf Gott traf, so beschrieben, als wäre es eine Mauer gewesen, die vor ihm stand, die man einfach nicht durchbrechen konnte. Also Gott hat sich wohl einfach sozusagen ihm in den Weg gestellt. Das ist eine schöne Formulierung. Und es heißt über Busch dann weiter, im Krieg erkannte er angesichts des Todes von Kameraden im Schützengraben die allumfassende Kraft Gottes, die direkt in sein Leben eingriff und vor der jedes Leben, auch das der toten Soldaten, seinen End- und Höhepunkt finden wird. Und aus dem Jahre 1944 sind Worte von Pastor Busch überliefert. Ich sagte ja gerade, er kannte den Krieg. Und aus dem Jahr 44 gibt es Worte von Pastor Busch, die auch für sein eigenes Leben eine große Bedeutung gewinnen sollten. Sein ältester Sohn Wilhelm, er ist im Februar 44, er war wohl selbst auch Pastor, vor Leningrad gefallen. Und Pastor Busch berichtet aus dem Jahre 44, oder da stammt das her, da sagt er, die Vernunft denkt ganz anders. Die unerleuchtete Vernunft denkt, es gibt gar nichts Kraftloseres als Gott. In einer großen Freidenkerversammlung hörte ich mal vor Jahren jemanden höhnen, wo ist denn Gott? Hier stehe ich und läster ihn. Er soll mich doch strafen, wenn er es kann. Busch sagt dann, nun, das war ein dummer Schreier. Aber wie viele ernste Leute fragen mich täglich, wie kann denn Gott das alles zulassen? Den Krieg und die Terrorangriffe und das viele Leid. Den Terrorangriffen waren die Bombenangriffe Nacht für Nacht auf deutsche Städte gemeint. Und hinter dieser Frage steckt doch der Gedanke, Gott will das doch alles nicht. Er ist also offenbar kraftlos und außerstande, es zu verhindern. Und jetzt diese Szene, die Busch selber erlebte. Da steht vor mir ein Vater mit Tränen in den Augen. Mein Sohn ist gefallen. Und ich habe so viel gebetet. Und ich höre aus seinen Worten die Klage, Gott ist kraftlos. Er hat nicht helfen können. Ja, der Vernunft erscheint Gott kraftlos und erst recht, wenn wir hinweisen auf die Offenbarung Gottes in Jesus. Ach, da ist ja Gott ganz schwach. Nur Weihnachten, es geht um Weihnachten hier, wenn Busch sagt, als hilfloses Kind liegt er in der Krippe und endlich hängt er am Kreuz. Wenn wir die angenagelten Hände sehen, will es uns da nicht unsinnig vorkommen, wenn wir zu ihm beten, dein ist die Kraft? Ja, so denkt die Vernunft. Gott ist ohne Kraft. Und darum verlässt der natürliche Mensch sich lieber auf sich selbst. In der Vorbereitung auf diese Predigt hatte ein Bruder mich darauf hingewiesen, dass dieses Schutzversprechen Gottes aus Psalm 91 wohl für den im Februar 44 gefallenen Sohn von Pastor Wilhelm Busch ein kraftgebender, ein hoffnunggebender Vers für seine Soldatenzeit gewesen ist. Ich habe versucht, das nochmal rauszufinden. Ich konnte es nirgends herausfinden, ob das wirklich so war. Es würde mich aber nicht wundern, weil das ein Vers war, der für viele Soldaten natürlich hoffnunggebend war. Und dann ist der Sohn gefallen, dann war er tot. Ich habe bei der Vorbereitung auf die Predigt diesen kleinen Anhänger, man kann von eurer Warte aus nicht sehen, an den musste ich denken. Das ist ein Original, er stammt wohl aus dem 19. Jahrhundert und also mit Lupe kann man es sehen, wenn man nachschaut, dann ist auf der einen Seite der heilige Georg als Ritter hoch zu Ross, der mit dem Drachen kämpft, abgebildet, und die Umschrift lautet Sankt Georgios Equitum Patronus, also Sankt Georg, Schutzpatron der Reiter. Und die Rückseite, das ist ganz schön, zeigt ein Segelschiff mit dem schlafenden Christus im Sturm, und die Umschrift lautet In Tempestate Securitas, also im Sturm Sicherheit. Dieser kleine Anhänger, das ist ein Georgstaler. Diese Münzen wurden seit 1521 hergestellt, und weil da dieser Ritter auf dem Pferd war, der den Drachen bekämpft, hat man diesen Taler als Schutzamulett getragen, weil man davon ausging, dass er die Reiter und die Soldaten beschützt. Und vom Ende des 17. Jahrhunderts bis zum Ende des 19. war dieser Kremnitzer Georgstaler, hieß er dann später, als Münze oder als Anhänger in unveränderter Darstellung das beliebteste Soldatenamulett in Mitteleuropa. Und dieses Stück hier stammt aus dem Marketender-Sortiment. Das waren also auch Frauen, die mitzogen mit den Soldaten und den Sachen verkauften. Und man trug die konfessionsübergreifend, und vor allen Dingen die Reiter und die Seefahrer und halt auch Soldaten allgemein. Und man glaubte, wenn man den umhat, dann ist man geschützt. Und um ehrlich zu sein, ich wurde daran erinnert, wegen des 7. Verses aus Psalm 91, wenn nämlich auch 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Und dann trifft es dich doch. Du wirst krank. Die Kugel trifft dich. Der Pfeil durchbohrt deinen Körper. Und jetzt bist du nicht nur verwundet, du bist verletzt, sondern jetzt fängst du vielleicht auch, wie Pastor Busch das berichtet hat, an, mit Gott zu hadern, und du stellst seine Verheißungen in Frage. Und vielleicht zweifelst du am Ende sogar an deiner Bekehrung oder an deiner Errettung. Klingt das wirklich so abwegig für uns alle hier, liebe Geschwister? Ist das so weit weg von jedem von uns hier, dass wir sagen, naja, das können wir uns jetzt aber alle nicht vorstellen. Wir haben heute Morgen in der Gebetsstunde ging es um Israel, ja, um Männer, die in den Krieg ziehen, die sich vielleicht auch mit Psalm 91 in den Krieg jetzt begeben. Ja, oder für uns Christen, ich ziehe in den Kampf, oder vielleicht folge ich einfach nur Jesus nach. Vielleicht gehe ich in den Missionsdienst, was immer denkbar ist. Im festen Vertrauen darauf, dass Gott mich vor allen Gefahren beschützen wird. Und vielleicht auch im festen Vertrauen darauf, dass er meine Liebsten beschützen wird, so wie er es ja versprochen hat. Und dann trifft mich oder sie vielleicht das Unglück, tritt mir oder ihnen der Tod entgegen. Ist Gott nun ein Lügner, oder? Die andere Variante, bin ich vielleicht gar kein Kind Gottes? Gilt das Wort aus Vers 8 vielleicht sogar mir, wo es heißt, ja, du wirst es mit eigenen Augen sehen und schauen, wie den Frevlern vergolten wird. Bin ich jetzt plötzlich der Frevler, den Gott bestraft? War mein ganzes Leben nur ein Trugbild? Bin ich gar nicht errettet? Das heißt, die Verheißungen ab Vers 10 gelten die gar nicht mir, wenn es heißt, es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Hause nahen, denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten. Sehen wir hier, sehen wir hier und spüren wir hier, in welche Abgründe wir Christenmenschen geraten können. Hier geht es nämlich gar nicht mehr um den leiblichen Tod, denn hier geht es plötzlich um das ewige Leben. Hier geht es um mein Verhältnis zu Gott und hier geht es um mein Verhältnis zu seinem Sohn Jesus Christus. Liebe Geschwister, es gibt aber einen Vers, den habe ich gerade klammheimlich oder heimlich still und leise ausgelassen, in Vers 9. Was heißt, denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Dieser kleine, dieser unscheinbare Vers drückt den entscheidenden Kern der biblischen Wahrheit aus. Gott allein ist unsere Zuversicht und Zuflucht. Zunächst einmal geht es einzig und allein darum. Das heißt, unser Blick, er soll fest und unbeirrt auf Gott gerichtet sein. Mag auch der Kampf, wie immer der jetzt auch aussieht, mag auch der Kampf um uns herum toben. Und unser Blick soll ganz allein auf Jesus Christus am Kreuz von Golgatha ausgerichtet sein. Gerade der Herr Jesus ist hier von herausragender Bedeutung. Warum? Nun, weil Jesus Christus derjenige ist, der scheinbar gescheitert war. Jesus Christus war es, der für die Zuschauer von Gott verlassen dort am Kreuz hing und der ein Beweis dafür war, dass Gottes Verheißungen keine Kraft haben. Sein Tod schien das Ende und die gefallene Welt, sie triumphierte. Mit Jesu Tod am Kreuz, da schien auch Gott besiegt. Und ich behaupte mal, die Jünger standen im wahrsten Sinne des Wortes vor dem Nichts. War ihr ganzes Leben mit Jesus eine einzige Lüge? Eine einzige Täuschung gewesen? Hatten sie sich auf eine Verheißung verlassen, die nicht eintrifft? War ihr Haus auf Sand gebaut? Ja, liebe Gemeinde, und dann lesen wir die abschließenden Verse aus Psalm 91, die Verse 14 bis 16. Aus Gottes Sicht. Er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil. Liebe Geschwister, Gottes Zusage hat auf ewig Bestand. Auch wenn wir, und ich denke, das trifft auf jeden von uns zu, Gottes Handeln mit uns nicht immer verstehen werden. Gottes Schutzzusage gilt uneingeschränkt. Sie bedeutet aber nicht, dass nicht auch Kinder Gottes getötet werden können oder an Krankheiten versterben. Wir Christen sind weder unverwundbar noch unsterblich. Und sterblich ist eines, und das ist unsere Seele, die in Ewigkeit unter Gottes Schutz steht. Und so wie der Herr Jesus damals im Garten Gethsemane, wie bereits am Anfang der Predigt erwähnt, betete, da sprach Jesus zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier und wachet mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach. Jesus machte das im Übrigen dreimal. Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst, geschehe. So gilt dieses Wort auch heute noch. Wir stehen unter Gottes Schutz. Und ohne Gottes Erlaubnis wird niemand von uns straucheln, niemand von uns fallen, noch von Schlangen oder Drachen überwältigt werden. Wenn Gott jedoch entschieden hat, dass er uns abberuft, dann ist es Gottes souveräne Entscheidung. Und so dürfen wir, wie auch der Herr Jesus, Wie gesagt, das dreimal im Garten Gethsemane tat, so dürfen wir auch um Bewahrung und um Abwendung der Not bitten. Aber am Ende all unserer Gebete sollten immer die Worte unseres Herrn Jesus stehen. Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst, geschehe. Das heißt, wenn Gott dich oder mich abberuft, so wird er dies tun, und es bedeutet nicht, dass Gott unsere Gebete nicht gehört und auch erhört hätte. Und es bedeutet auch nicht, dass wir nicht seine Kinder sind. Doch wie auch ein menschlicher Vater weiß, was das Beste für seine Kinder ist, so weiß das auch unser himmlischer Vater. Und jetzt, das ist ein Satz, wir sitzen ja alle in einem Boot. Und dieser Satz ist gewaltig, und von daher sollte man mit Ehrfurcht daran gehen. Aber dies anzunehmen, was ich gerade gesagt habe, mag wohl das Schwierigste sein, was uns Christenmenschen in unserem Leben hier auf dieser Erde gegenübertritt. Und bitten wir Gott an der Stelle um Gnade, dass er uns, wie gesagt, gnädig sei und uns demütige Herzen schenkt und dass wir, ja, bereit sind, sein Urteil oder seine Entscheidung auch zu seiner Ehre zu akzeptieren. Ich möchte schließen mit Worten der Gnade aus Römer 8, ab Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen. Wir wollen beten. Lieber Vater im Himmel, lieber Herr Jesus, deine Verheißungen, sie gelten auf immer und ewig. Du hältst uns in deiner Hand, du beschützt uns. Und solange du möchtest, dass wir hier über diese Erde wandeln, so wird keine Macht uns aus dieser Welt vertilgen können, denn du bist bei uns. Und wenn du in deiner weisen Entscheidung beschlossen hast, uns abzuberufen, Herr, so wirst du das tun. Schenke du uns, Herr, die Gnade, dass wir das, was du beschlossen hast, annehmen können zu deiner Ehre, zu deiner Verherrlichung. Darum wollen wir heute Morgen bitten, Herr, in Jesu Namen. Amen.